Man schreibt das Jahr 598 vor Christus. Der Jerusalemer König Joachim hatte die Tributzahlung an die Babylonier unter dem König Nebukadnezar eingestellt. Und das ließ sich dieser nicht gefallen. Und so kam es, die babylonische Armee vor Jerusalem und hat dann aus Jerusalem die Oberschicht, das Könighaus, führende Persönlichkeiten, Handwerker, Menschen, die sie brauchen könnten, mitgenommen in einer ersten Welle ins babylonische Exil. Das war noch nicht das Ende von Jerusalem, das kam erst 10 Jahre später, die Zerstörung Jerusalems und eine zweite große Deportationswelle ins babylonische Exil. Und nun schrieb der Prophet Jeremia diesen ins Exil verbannten Menschen aus Jerusalem und Umgebung einen Brief. Und dieser Brief ist der vorgegebene Text für heute, für die Predigt und für diesen Gottesdienst. Aus Jeremia 29, die Verse 4 bis 14. Ich lese. So spricht der Herr Zebau, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehret euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suche der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, so geht es euch auch wohl. Denn so spricht der Herr Zebau, der Gott Israels: Lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen. Und hört nicht auf ihre Träume, die sie träumen. Denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr: Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder in diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Herr, gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. 4 Linien aus diesem Text. Erstens: Leben als Bürger zweier Welten. So haben sie sich das nicht vorgestellt, die Jerusalemer, dass sie mitgenommen werden nach Babel ins Exil. Aber dann kam auch noch dieser Brief von Jeremia. Und dieser behauptet, dass der Spuk nicht so schnell vorbei ist. Er sagt, es wird 70 Jahre dauern. 70 Jahre babylonisches Exil, das hat dann geschichtlich auch in etwa so hingehauen. Und ich denke, diese Exilsituation ist eine Situation, die dann Israel in seiner Existenz immer und immer wieder erlebt hat. Über die längste Zeit der Existenz Israels war die Mehrheit der Israeliten nicht in ihrem Land. Weg vom Tempel, weg von Jerusalem, weg von der Heimat, in der Fremde. Und wenn wir das bedenken, 70 Jahre, das hat bedeutet, die allermeisten derer, die da mitgenommen worden waren, kamen nicht wieder zurück in ihr Land. Sie sind im Exil in Babel gestorben. Ich denke, die Exilsituation ist auch ein Bild für den Weg der Gemeinde. Wir sind Bürger zweier Welten. Wir leben in dieser Welt. Wir leben in unserer Zeit. In unserer Zeit mit ihren Rahmenbedingungen. Und Christen sind gleichzeitig schon Bürger einer anderen Welt, der neuen Welt, des Reiches Gottes. Und diese Doppelsituation, mit der muss man lernen, umzugehen. Es gilt, sich auch in dieser Welt mit den Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen und gleichzeitig nicht darin aufzugehen. Das ist da die Gefahr, dass man darin aufgeht. Oder die andere Gefahr, dass man die Situation, in der man ist, schlicht leugnet. So tut, als gäbe sie es nicht. Und jetzt, was gilt es da zu tun? Wie gilt es da zu leben? Jeremia gab für damals eine klare Anweisung, weil es 70 Jahre dauert. Baut Häuser, pflanzt Gärten, nehmt euren Kindern Frauen und Männer und an diese Generation zeugt Söhne und Töchter. Und da steht jetzt in diesem Text der markante Spruch: Suche der Stadt Bestes. Eigentlich hätte der Vers genügt für die Predigt. Was bedeutet das konkret? Ich habe gerade gesagt, was es damals bedeutet hat, was Jeremia den Leuten damals geschrieben hat. Was heißt es heute? Auch dazu könnte man natürlich jetzt vieles sagen, was es bedeutet, der Stadt Bestes zu suchen. Nach langem Ringen war ich persönlich für mich der tiefen Überzeugung, ich kann heute an Corona nicht vorbeigehen. Diese Situation prägt uns. Sie prägt diese Veranstaltung. Sie prägt die Rahmenbedingungen. Sie prägt unseren Alltag. Aber jetzt seien Sie ganz unbesorgt, ich werde jetzt keine inhaltliche Position beziehen. Wissen Sie warum? Weil ich mein Mailkonto nicht überstrapazieren möchte von den Protestmails, die anderer Meinung sind wie ich. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten Monaten. Aber eine Sache möchte ich sagen, und das ist mir die allerwichtigste. Und das ist eine große und tiefe Sorge, die ich habe angesichts der Beobachtung, dass ich mich nicht erinnern kann, dass Christenleute, Schwestern und Brüder, wegen dieser Frage in einer unglaublichen Härte und Lieblosigkeit miteinander umgehen. Und diese Beobachtung und Sorge teile ich, nicht nur ich. Und das treibt mich um. Dass Familien über diese Frage so zerstritten sind, dass man nicht mehr miteinander reden kann. Leitungskreise, Kirchengemeinderäte und so weiter. Und darum ist mir wichtig, eine Entscheidung, eine Unterscheidung zu treffen, nämlich zwei Ebenen. Die erste Ebene ist die sachliche Ebene. Und da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Auch in der Frage des politischen Umgangs mit dieser Thematik. Und da sehen wir ja heute in den Nachrichten, in den Bildern, wie hier die Meinungen aufeinandertreffen. Inzwischen gibt es ja Demos pro und contra gegeneinander, wie es bisher in anderen Fragen der Fall war. Und ich nehme eher wahr, dass sich diese harte Konfrontation der Meinungen auch unter Christen eher verschärft. Jenseits der Einschätzung dieser Frage, auch der Zu- oder Ablehnung politischer Maßnahmen und der entsprechenden Konsequenzen daraus, ich denke, ist davon zu unterscheiden die geistliche Ebene, dass es auch bei diesem Thema für Christen heißt, nehmt einander an, wie Christus euch uns angenommen hat. Ich bin in großer Sorge, ob uns das gelingt. Großer Sorge. Und hoffe sehr, dass die, die Spaltungen, die sich geradezu auftun, überwunden werden können. Und einen Ansatz sehe ich darin, dass man die Ebenen unterscheidet. Ich hoffe, dass wir uns wenigstens an einem Punkt eins sind. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn. Das sollte uns mindestens einen, dass wir für die Stadt, für das Land, für diese Welt zum Herrn beten, für die Verantwortlichen, die Entscheidungen zu treffen haben. Übrigens nicht nur ganz oben, bis herunter auf die Gemeindeebenen sind es schwere Entscheidungen, die hier zu fallen sind. Und die Entscheidungen zu treffen haben, sitzen dann oft zwischen allen Stühlen und bekommen Prügel. Betet zum Herrn für die Stadt, für das Land, für die Regierungen, für die Wissenschaftler, für die Virologen und so weiter. Und diesen Aspekt hat ja Paulus aufgenommen, wenn er in 1. Timotheus 2 schreibt: So ermahne ich euch nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für die Obrigkeit. Und Schwester Regina hat vorher die römische Obrigkeit erwähnt. Das war ja damals nicht die Lieblingsregierung der Christen. Und gerade da sagt Paulus, bete dafür. Ein zweites. Der Kampf der Propheten. Zeiten wie damals und heute rufen die Propheten auf den Plan. Und die Propheten mit unterschiedlichen Meinungen. Und bitte, Propheten. Jeremia war damals am Anfang mit seiner Prophetie nicht allgemein anerkannt. Ich bin sogar eher überzeugt, dass die Mehrheit anderer Meinung war wie Jeremia. Die Zukunft war unter den damaligen Propheten umstritten. Corona ist nicht nur gesellschaftlich, ich habe es schon erwähnt, sondern auch unter Christen in seiner Deutung und Bedeutung. Auch unter anderem im Blick auf die Bedeutung für die Endzeitfrage. Es war am Anfang stärker wie jetzt, aber auch darin umstritten. Eine kleine Beobachtung. Die Wendung falsche Propheten, ist im Neuen Testament relativ selten. Aber immerhin hat sie Jesus zweimal in der Endzeitrede verwendet, in Matthäus 24. Er warnt vor den falschen Propheten und von den falschen Christussen. Krisenzeiten sind Tummelfeld für Propheten. Es war immer so. Für Propheten mit unterschiedlichen Meinungen und Einschätzungen, mit umstrittener Prophetie. Die Situation und die Zeit Jeremia sind ein Lehrbeispiel dafür. Neben Jeremia tritt der Prophet Hanania auf. Und Hanania tritt auf, gerade im Blick auf die Vorhersage Jeremias mit den 70 Jahren. Beide reden im Namen des Herrn. Beide beginnen ihre Prophetie mit der typisch alttestamentlichen prophetischen Wendung: So spricht der Herr. Jeremia sagt: 70 Jahre. Hanania sagte: 2 Jahre. Schon ein kleiner Unterschied, oder? Das ist ja die Szene, wo Jeremia auftritt mit einem Joch, symbolische Handlung, und dann eben sagt: 70 Jahre dauert das Joch der babylonischen Unterwerfung. Und dann kommt der Prophet Hanania und nimmt Jeremia das Joch weg und zerbricht's und sagt: 2 Jahre. In der Situation, wer hat recht? Beide Propheten. Beide sagen: So spricht der Herr. Wer hat recht? Wann war denn klar, wer recht hatte? Erst mit der Erfüllung. Im Grund mussten die Zuhörer warten, wessen Wort sich erfüllt. Und diese Spannung ist auszuhalten. Und ich denke, das gibt es immer wieder. Wenn ich an meine Jugend denke, also nicht mehr Kindheit, sondern Jugend, was es an Endzeitprophetien gab. Mach mal eine geschätzte Prognose, 95% ging nicht in Erfüllung. Aber diese Dinge, solche Ereignisse, Tummelplatz von Propheten. Die Corona-Pandemie hat aus meiner Wahrnehmung Themen an die Oberfläche gespült. Eine ganze Fülle von Themen, die, so habe ich den Eindruck, über längere Zeit auch unter konservativen Christen geschlummert haben, im evangelikalen und pietistischen Raum geschlummert haben. Themen, die jetzt kontrovers gesehen werden, unter Christen, die eigentlich in Grundfragen ganz ähnlich ticken. Ich habe gerade gesagt, konservative Christen, Pietisten, Evangelikale. Ich nenne ein paar Themen und indem ich ein paar Themen nenne, bin ich schon entschuldigt, dass ich die hier nicht ausführen kann. Sonst bräuchte ich 3 Stunden. Ganz dickes Thema, welches Recht hat der Staat? Recht und Grenzen der staatlichen Obrigkeit. Sehr umstritten. Zweites Thema, was heißt Religionsfreiheit oder Religionsunfreiheit? Sehr umstritten. Ein drittes Thema, ist eine solche Seuche wie aktuell eine Bekenntnisfrage, wie man damit umgeht? Oder eine Einschätzungsfrage? Ein viertes Thema, und damit höre ich auf noch einmal, was bedeutet es in der Deutung der Geschichte und der letzten Phase der Geschichte, die wir in der Regel Endzeit nennen? Ich bin der Meinung, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen müssen, aber verstehen Sie es bitte richtig. Es wäre für mich ein Missbrauch dieser Bühne und der heutigen Kanzel, ohne Gesprächsmöglichkeit, wenn ich da jetzt sagen würde, so ist. Außerdem, ich heiße nicht Jeremia, sondern Hartmut. Meine große Sorge ist, dass wir in diesen Themen, wie in manchen anderen Themen in jüngster Zeit auch, dann vielleicht doch am Ende zu keiner Einigkeit kommen können und der Streit bleibt. Dass es am Schluss auch hier Hananias gibt und Jeremias. Und wir erst in einigen Jahren, sofern der Herr nicht vorher wiederkommt, sagen können, wo der wahre und wo der falsche Prophet war. Übrigens ein Beispiel hierfür ist für mich auch, wie in der Geschichte der Reformation der lutherische Flügel und der reformierte Flügel in manchen zentralen Themen sich nicht einigen konnte. Ich sage nur zum Beispiel Abendmahlsfrage oder, was hier hereinspielt, die Einschätzung eben der Obrigkeit. Nicht? Bei Luther die Zwei-Reiche-Lehre, im reformierten Flügel dann eher die Lehre von der Königsherrschaft Jesu Christi. Drittens. Dass Sie nachher nicht sagen, der Schmied hat das Thema verfehlt. Aber der Text ist ja 4 bis 14. Gott gibt Hoffnung. Es bleibt nicht bei der Exilsituation. In der Übertragung. Oft dauern die schwierigen Phasen der Geschichte länger, als wir es gerne hätten. Unzählige Beispiele gibt es dafür. Ich gehe nur etwas über 70 Jahre zurück. Da hätten sich viele gewünscht, das Dritte Reich wäre noch etwas kürzer gewesen. Oft ist es so in der Geschichte. Auch unsere aktuelle Situation ist so. Ich hätte nicht gedacht vor einem halben Jahr noch, dass wir in das neue Jahr wieder starten, mit der Ungewissheit, was dieses Jahr sein kann und wie es sein kann. Und man sagt ja, Kindern und Jugendlichen wird ihre Kindheit und Jugend ein Stück weit genommen. Und es ist doch auch eine Beobachtung, dass Gott offensichtlich mehr Zeit und Geduld hat als wir. Ist ja auch verständlich. Berechnen Sie einmal, wenn vor Gott 1000 Jahre wie ein Tag ist, wie lange dann für ihn bisher die Pandemie ist. Sind ja nur Minuten bei Gott. Was sind vor Gott 70 Jahre? Exil. Aber für die Betroffenen ist ihr Leben. Von daher ist unsere Ungeduld durchaus verständlich. Und auch die Bitte an Gott, macht doch ein Ende mit dieser Situation und mit den dadurch entstandenen Rahmenbedingungen. Und trotzdem, die flotten Heilspropheten und vor allem die grundsätzlichen Krisenleugner sind in der biblischen Überlieferung immer suspekt. Eine interessante Beobachtung. Der Heilsprophet muss sich erweisen. Der sagt, der babylonische Spuk ist in 2 Jahren vorbei, der muss sich erweisen als wahrer Prophet. Auch Jesus in der Endzeitrede, in Matthäus 24, er spricht ganz klar von Krisenzeiten. Nicht die Jünger weisen in einer Euphorie hin. Jesus, schau mal, der Tempel. Oh. Nicht das, was heute manche Israelreisende tun, allerdings sind es dann islamische Heiligtümer, stehen auf dem Ölberg und dann Jerusalem. Oh. Und so die Jünger, Jesus, schau mal, der Tempel. Toll. Und Jesus, bleibt kein Stein auf dem anderen. Und dann erklärt er, wie die Zeit sein wird bis zu seiner Wiederkunft. Es ist immer wieder eine Krisenzeit. Es gibt Verfolgung, Verführung und Katastrophen. Und da ist Jesus ganz nüchtern. Und doch haben, Gott sei Dank, diese Krisenzeiten auch immer wieder schon innergeschichtlich ein Ende. Innergeschichtlich. Die 70 Jahre waren 70 Jahre. Wie gesagt, eine lange Zeit für die Betroffenen, aber die Zeit war begrenzt. Und die Nachgeborenen konnten wieder zurück in die Heimat. Und sie konnten sogar den Tempel wieder aufbauen. Und sie konnten sich neu einrichten in der Heimat. Die Zeit war begrenzt. In der Schau von Daniel, in der Schau von Daniel, in Daniel 7, die 4 Tiere, die aus dem Meer kommen und Weltreiche symbolisieren, in dieser Schau wird Daniel gesagt, die Tierreiche haben ihre Zeit, ihre Reiche sind begrenzt. Wer begrenzt sie? Gott. Gott legt die 70 Jahre fest und er begrenzt sie auf 70 Jahre. Gott verheißt Zukunft und Hoffnung. Und dies immer wieder hinein, gerade in die Krisensituation. Jeremia sagt, das Exil ist nicht das Aus, ist nicht das Ende. Es sind 70 Jahre, aber dann ist Schluss. Jeremia hat die 70 Jahre angekündigt, er hat darin Recht behalten. Und deshalb, mit einem Grund, hat auch sein anderes Wort sich als richtig erwiesen, nämlich Gott schenkt Israel Zukunft und Hoffnung. Vielen Dank, ihr lieben Schwestern, die ihr dieses Thema ausgesucht habt, mitten in einer Situation, wo es schwer ist zu sagen, was ist heute Zukunft und Hoffnung. Und wo manche Menschen ängstlich sind und keine Zukunft und Hoffnung mehr sehen. Der sagte 70 Jahre, der sagt auch Zukunft und Hoffnung. Einen letzten und wichtigsten Aspekt in diesem 3. Punkt, der schon angeklungen ist. Es kommt eine Zeit, in der alle Krisen und alle Exilsituationen ein Ende hat. Diese Zeit, wie sie jetzt ist, mit diesen auch krisenhaften Rahmenbedingungen ist begrenzt. Und sie ist einmal ganz begrenzt. Und es wird eine Zeit geben ohne Krise und ohne Exil. Es wird eine Zeit geben ohne Klage und Weinen. Es wird eine Zeit geben, in der sich die Hoffnung, die wir jetzt als Christen haben können, völlig erfüllt in Gottes neuer Welt. Und ein viertes und letztes. Zeit der Entscheidung. Sind Krisenzeiten Schweige- und Pausezeiten für die Verkündigung des Evangeliums? Nein. Und auch das zeigt dieser Text. Wenn man bedenkt, dass manche ganz schwere Krisen für die Gemeinde, Verfolgungssituationen, nicht automatisch dazu geführt haben, dass Gemeinde untergegangen ist, sondern sogar das Gegenteil, dass Gemeinde gewachsen ist. Da wurde Evangelium verkündigt. Aber wahrscheinlich nicht in einem öffentlichen Rahmen wie hier in der Kongresshalle. Im Geheimen, in Gesprächen, zu Hause. Auch darin gibt Gott Zukunft und Hoffnung. Und jetzt sagt Jeremia für diese 70 Jahre, es ist Zeit, in der man Gott suchen und finden kann. Nicht unser menschliches Denken, auf das stoßen wir ganz häufig, auch biblisch, also wenn von Menschen berichtet wird. Wenn es schlecht geht, kann man auch Evangelium nicht verkündigen. Und wenn es gut geht, das sind die guten Glaubenszeiten. Gerade so ist es nicht. Es kann geradezu umgekehrt sein. Die äußere und zunächst geistliche Krise muss keine geistliche Krise bleiben, wenn es zur Erneuerung der Gottesbeziehung kommt. Und das ist jetzt ein göttliches Wunder, dass Gott in einer Zeit, in der Israel für Untreue bestraft wird, gleichzeitig schon einen neuen Anfang schenkt. Und Jeremia sagt, ihr könnt umkehren. Und da schenkt Gott. Nehmen wir ein Bild auf vom Propheten Hosea. Der Prophet Hosea sagt, Gott wird Israel zurückführen in die Wüste. Von der Fülle in den Mangel, in eine extreme Situation, auch in eine Situation, wo man ganz neu abhängig wird von Gott. Und da in der Wüste ermöglicht Gott den Neuanfang. Krisenzeiten nicht nur als gefährliche Zeiten, sondern auch als Zeiten der Chance für den Glauben. Am Anfang der Pandemie hat mich vor allem die Endzeitrede Jesu getröstet. Endzeitrede Matthäus 24, Jesus sagt, es kommt Verfolgung, Verführung und es kommen Katastrophen. In dem Zusammenhang ein Satz. Und es wird verkündigt das Evangelium vom Reich. Und das hört nicht auf. Und das soll nicht aufhören und es darf nicht aufhören. Nach meiner Wahrnehmung, nach meiner Erfahrung hat sich dies auch in den letzten 2 Jahren bewahrheitet. Mit viel Aufwand, mit unglaublich viel Kreativität, in neuen Formen wird das Evangelium verkündigt. Und da möchte ich allen ein ganz großes Dankeschön sagen, die sich dafür einsetzen. Nicht, wir haben heute Kamerateams, ich komme mir vor wie im Fernsehen, Kamerateams, Technik, alles. Ich grüße Sie zu Hause, dass es möglich ist heute, dass es so sein kann. An den verschiedenen Städten, wir haben neue Gaben entdeckt, Möglichkeiten. Das Evangelium wird verkündigt. Und das ist meine große Freude und meine große Zuversicht, auch für die nächsten Wochen und Monate. Das Evangelium ist nicht gebunden. Gottes Wort ist nicht gebunden und lässt sich nicht binden. Das Evangelium bleibt, auch in dieser Zeit. Das ist Zukunft und Hoffnung. Ich spreche mit uns ein Gebet. Herr Jesus, wir haben dein Wort gehört und wir bitten dich, dass es zu uns spricht, gesprochen hat und weiterspricht. Lass uns heute erkennen, was das Beste ist für die Stadt und für das Land. Lass uns geistlich miteinander umgehen, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, auch in der Pandemiefrage. Und wir rufen dich an, Herr, erbarme dich über deiner Welt und deiner Schöpfung, die unter dieser Pandemielast ächzt und stöhnt. Wir bitten dich für Familien, für Kinder und Jugendliche. Wir bitten dich für die Krankgewordenen, für die Isolierten. Wir bitten dich für die, die beruflich besonders gefordert sind, in Alten- und Pflegeheimen und in Krankenhäusern. Wir bitten dich für die, die Entscheidungen zu treffen haben in der Politik und Wirtschaft. Wir rufen dich an, gib Weisheit, gib richtige Entscheidungen. Wir bitten dich auch, bewahre uns vor Verführung, vor falscher Prophetie. Schenk uns ein wenig Durchblick. Und wir bitten dich vor allem, dass dein Evangelium verkündigt wird, hineingerufen in diese Zeit, in diese Welt, dass du groß gemacht wirst mit deinem Hoffnungswort, mit dem Ausblick auf dich, auf dein Kommen, auf dein Reich, auf das Ende aller Krisen und Exilszeit. Danke, dass du diese Welt in deiner Hand hast. Amen.